Deutschlandfunk Nova.
Mit 20. Da lernen die einen vielleicht noch eine neue Sprache. Oder endlich mal Klavier spielen. Oder kraulen. Johanna Klug, die hat sich mit 20 zur Sterbe- und Trauerbegleiterin ausbilden lassen. Und sie geht inzwischen seit vielen Jahren ehrenamtlich auf die Palliativstation und besucht dort Menschen, die am Ende ihres Lebens stehen. Und diese Arbeit, diese Begegnung, die sind ein Glücksort für Johanna. Und darüber spreche ich jetzt mit ihr. Hallo Johanna, schön, dass du da bist.
Hallo, ich freue mich auch sehr.
Bei Glücksort, ne, da denken die meisten wahrscheinlich an, also intuitiv denkt man vielleicht an das Meer, die Berge, eine besondere Stadt oder, weiß ich nicht, die Couch der besten Freundin oder so. Bei dir hängt der Glücksort, man kann das glaube ich wahrscheinlich schon so sagen, hängt der auch mit dem Tod und Sterben zusammen. Du bist nämlich Sterbebegleiterin. Warum schließt sich das nicht aus, Glücksort und etwas, ja, wie Tod oder Sterben?
Weil ja auch sterben, die Menschen am Leben sind und ich einfach durch die vielen Jahre, die ich das jetzt schon mache, gemerkt habe, dass da so viel tiefer noch entstehen kann oder überhaupt vielleicht auch erst dadurch, durch diese Endlichkeit, die in das Leben der Menschen kommt, entstehen darf, um dass wir da so unsere Masken ablegen, die wir manchmal auch das ganze Leben lang mit uns rumgetragen haben und da so was Pures zum Vorschein kommt. Mhm. Und deswegen ist das für mich ja gar kein so greifbarer Glücksort, sondern vielleicht auch eher so ein Gefühl und so was Energetisches.
Ja, auch so Situationen, die entstehen wahrscheinlich, ne? Wenn du jemanden begleitest und merkst, boah, hier entsteht gerade irgendwie was so zwischen uns.
Ja, ganz genau. Und manchmal sind die Momente so intensiv, dass ich auch dann gerne davon rede, dass ich so einen heiligen Raum betrete. Und ich spüre dann auch oft so eine Wärme oder so. Also das geht so richtig so ins Körperliche rein, wie man vielleicht auch das Gefühl hat, wenn man irgendwie bei der besten Freundin auf der Couch ist oder am Meer. Mhm. So, und so habe ich dann oft das Gefühl, boah, da passiert was total Großes. Das ist so gar nicht greifbar, aber man kann das spüren. Mhm. Und das ist für mich auf jeden Fall so was ganz Beglückendes auch,
ja,
so zu merken, so in dieser Tiefe sein zu dürfen mit Menschen, die sich mir öffnen und denen ich mich auch öffnen kann. So, ich habe auch oft das Gefühl, wenn ich dann so intensiv beim Sterbeprozess wirklich in der letzten finalen Phase dabei bin, dass auch so die ganze Welt um mich herum auf diese Zimmergröße schrumpft. Das hatte ich auch bei einer sehr, sehr intensiven, etwas längeren Begleitung, dass ich auch gemerkt habe, boah, ich tue mir so schwer damit, wieder rauszugehen in die reale Welt, weil irgendwie meine Welt sich gerade zwischen mir und dieser Person, die da im Sterben liegt, abgespielt hat. Und sich für mich angefühlt hat wie so ein Arschtritt raus ins Leben, als dieser Mensch dann gestorben war. Mhm. Ich habe so eine krasse Bandbreite an Leben mitbekommen. Und irgendwie macht einen das ja auch glücklich, wenn man so das Leben in so ganz vielen Tiefen und Höhen und was auch immer alles dazugehört, irgendwie so mitbekommt und in so einer Intensität, aber vielleicht auch eher Schnelligkeit.
Ja, es ist, das wollte ich gerade sagen, dass das ja dann, wenn das wirklich, also man weiß, es geht so auf das Ende des Lebens hin, so, ne, ist das wahrscheinlich so an viel konzentrierter irgendwie und intensiver auch die Gespräche, die man vielleicht nochmal führt oder wie man auch aufs Leben zurückschaut oder so oder wie man jetzt dann auch noch auf diese letzte Zeit schaut. Also könnte ich mir jedenfalls vorstellen. Es ist sehr so wahrscheinlich, okay, jetzt zählt nur noch irgendwie, weiß ich nicht, das Allerwichtigste. Keine Ahnung, wie ich es beschreiben soll, wie ich es mir vorstelle.
Ja, und das Allerwichtigste sind dann tatsächlich auch einfach die Beziehungen zu Menschen. Und deswegen würde ich auch sagen, so, ja, mein Glücksort ist ja nicht nur Sterben und Tod, sondern das ist ja das Leben an sich und die Beziehung zu Menschen. Und Beziehungsgestaltung ist ja auch was gar nicht so easy ist. Also irgendwie, weiß ich nicht, gibt es ja auch nicht mal ein Schulfach darüber. Und dabei sind Beziehungen führen und gestalten und so, ist das ja irgendwie schon voll die Kunst. So,
voll.
Das kann nicht jeder. Und das ist so krass davon abhängig, wie wir in unseren ersten drei Lebensjahren geprägt wurden. So, wie haben wir Beziehungen mitbekommen und wie gehen wir da so im Erwachsenenalter auch mit um?
Mhm.
Aber ja, die Beziehungen, die ich auf der Palli geführt habe mit Menschen, ob kurz oder lang, die sind dann einfach so pur und
man hat nichts mehr zu verstecken wahrscheinlich, oder?
Ganz genau, ja, genau, ja. Mhm. Das ist irgendwie so, glaube ich, auch das Besondere darin.
Für alle, die nicht so genau wissen, was eine Sterbebegleiterin eigentlich macht, was macht man da genau?
Eigentlich ist das voll einfach zu sagen. Also ich meine, ich begleite halt Menschen im Sterben, aber genauso ist es auch irgendwie eine Lebensbegleitung, weil die Menschen sind ja noch nicht tot und leben ja noch, bloß einfach nur in einer anderen Phase. Und deswegen hat Sterbebegleitung ja auch immer ganz, ganz viel mit dem Leben zu tun. Und weil so viele Menschen so, also schon Vorurteile haben oder auch so oft zu mir gesagt haben, ja, aber hä, du bist ja noch so jung oder du siehst ja gar nicht so aus, so mit deinen bunten Klamotten, großen Ohrringen, so bla bla bla, das passt alles irgendwie doch gar nicht zu meinem Vorurteil. Yeah. Und dann haben die so einen Knick im Kopf, weißt du?
Ja.
Und ich denke mir so, ja, hä, also verstehe ich jetzt gar nicht, weil am Ende ist es nichts anderes, als wenn ich mich einfach mit einer Person irgendwo treffe und man sich einfach unterhält oder so. Mhm. Also am Ende ist es einfach nur eine Begegnung von Mensch zu Mensch. Im besten Fall, und das ist natürlich auch mein Anspruch, immer auf Augenhöhe, dass es da kein Machtgefälle gibt.
Aber das heißt, du bist quasi ehrenamtlich tätig, bist dann, weiß ich nicht, regelmäßig auf der Palliativstation und wirst dann eben zu Menschen gerufen, die ja im Sterbeprozess sind oder sterben werden oder ja zumindest am Ende ihres Lebens stehen.
Ja, genau. Also ich kann das auch, also ich habe das auch eine Zeit lang in Hamburg ambulant gemacht, da habe ich ein kleines Mädchen begleitet. Sarah war damals 11, jetzt in ein paar Tagen wird sie 18.
Mhm.
Und Sarah hat Kinderdemenz und genau, ich habe sie dann immer zu Hause bei ihrer Familie eben besucht und da begleitet. Aber es geht genauso im Hospiz oder auf der Palliativstation. Genau, und ja, das ist ehrenamtlich und ich unterstütze sozusagen da die Pflegekräfte auch, also Palliativmedizin oder das kommt ja aus dem Lateinischen von palliare und heißt mit einem Mantel umhüllen.
Mhm.
Und die arbeiten halt sehr multiprofessionell. Das heißt, viele Menschen aus verschiedenen Fachrichtungen kommen da einfach zusammen und stützen so von ganz vielen verschiedenen Ecken diese Menschen, aber auch die Zugehörigen. Dass nicht nur die Menschen, die sterben, gut begleitet sind, sondern auch die Zugehörigen.
Ja. Und was macht das mit einer Person, wenn du da bist und die Person dann auch begleitest, besuchst, egal ob du die jetzt schon länger kennst oder auch vielleicht ganz neu in deren ja, Leben dann noch trittst? So, was melden die dir zurück, was das denen bedeutet?
Ich glaube, erstmal ist das für die auch so eine Erleichterung, weil viele mit ihrer Familie oder mit Freundinnen vielleicht nicht so offen reden können und wollen wie mit mir. Also ich bin ja irgendwie eine Fremde und trotzdem ganz schnell aber auch nicht mehr, weil es da ja irgendwie um alles geht am Ende.
Ja.
Und da ist gleich so eine Connection irgendwie da und ich bin aber irgendwie so die Schnittstelle dazwischen und ja, mir wird da einfach irgendwie auch viel erzählt, aber auch gar nicht immer so Lebensthemen oder Probleme oder sowas, sondern manchmal redet man auch einfach nur übers Wetter oder über das, was schön ist oder dass ich ja öfter auch mal irgendwie so Ratschläge mitbekomme, so gestalten Sie Ihr Leben anders. Eine Frau hat zu mir gesagt, bitte heiraten Sie einfach nicht. Ich hoffe, Sie sind auch nicht verheiratet und so. Sie meinte, leben Sie erst Ihr Leben und ich habe mich von meinem Mann so einengen lassen. Mhm. Ich durfte mir noch nicht mal einen Rock selber kaufen. Klar, die Zeiten sind anders, aber das sind auch so Dinge, die man so mitgegeben bekommt.
Mhm. Und wahrscheinlich dann wirklich auch einfach viel Dankbarkeit, dass da jemand wie du dann sich die Zeit nimmt, da ist und einfach unvoreingenommen, ja, so einen Raum dann auch betritt, oder? Könnte ich mir vorstellen.
Ja, voll, voll. Und ja, oft sind dann selber auch die Menschen manchmal erstaunt, weil ich komme auch nicht rein und sage sofort so, hallo, ich bin irgendwie ehrenamtlich hier oder so, sondern ich sage einfach so, hi, ich bin Johanna und ich wollte fragen, kann ich mich zu Ihnen setzen oder haben Sie gerade Lust, dass ich da bin oder so? Und dann sind manchmal die Leute ein bisschen irritiert, aber auch neugierig und glaube ich, auch ein bisschen verwirrt, weil wenn man jetzt in die Hospizlandschaft schaut, dann ist der Durchschnitt oder die durchschnittliche Hospizbegleiterin ja eher so um die 60, 70 plus.
Ja. Ja.
Und wenn dann so ein junger Mensch reinkommt, dann sind viele irritiert, weil das werde ich auch oft von den Sterbenden gefragt, so, hä, aber warum machen sie das denn so, ne, mit dem Tod beschäftigen? Aber ja, keine Ahnung, ich habe das gemerkt, so, ja, dass das Leben ja nicht ohne den Tod kann. Also am Ende, ich habe auch so viele junge, so viele Kinder, Menschen, weiß ich nicht, ne, kennengelernt, die auch schon damit Erfahrungen gemacht haben und es ist einfach auch nicht richtig, dass man nur im hohen Alter stirbt, sondern es haben auch so viele Kinder, Säuglinge, Teenager, junge Erwachsene schwere Erkrankungen oder eben halt schon Verlusterfahrungen in der Familie erlebt. Und deswegen finde ich das so wichtig, da auch zu sagen, so, ja, das hat nichts mit dem Alter zu tun. Ja.
Hattest du schon immer so eine, ich sag jetzt mal, offene Beziehung zu dem Thema, auch zum Thema Sterben, zum Thema Tod und dass das zum Leben ja mit dazugehört oder ist das gewachsen?
Also ich werde oft irgendwie so gefragt, so, ja genau, aus welchem Elternhaus bist du gekommen? So, deine Eltern sind doch bestimmt in dem Bereich tätig oder so, wie das ja voll oft ist, wenn man irgendwie bei einem, also in einem Bestattungshaus groß wird, dann werden die Kinder auch oft dann irgendwie Bestatter, Bestatterin. Yeah. So, bei mir war das auf jeden Fall nichts. Also mein Papa ist echt gelernter Bäcker und meine Mama Bankkauffrau. Mhm. Die arbeiten zwar in anderen Berufen, aber das war auf jeden Fall nie ein Thema. So. Und ich habe aber... ja, irgendwann halt, also weiß ich nicht, mit 16 habe ich im Altenheim neben der Schule gearbeitet und das war ja auch schon so die Sterbebegleitung, von der ich aber nicht wusste, dass ich sie mache. Und da hat das irgendwie so angefangen, aber ich glaube, das ist nicht gelogen, wenn ich sage, dass jeder Mensch, vor allem Kinder, einfach eine große Faszination auf den Tod so ausüben. Und das wird aber verschüttet von oft von den Erwachsenen, die einfach so eine große Angst haben, ihre Kinder auch schützen wollen. Und genau, das bricht zwar auch immer mehr auf und immer mehr Eltern nehmen ihre Kinder auch mit auf Beerdigungen oder so, ne, und reden da auch mit denen ganz anders drüber. Aber ich merke da schon auch immer noch eine sehr große Unsicherheit auch, weil die sich halt selber wahrscheinlich noch nicht so damit beschäftigt haben. Und ja, das ist mir irgendwie dann auch anhand von einem krassen Ereignis im Altenheim dann nochmal so bewusst geworden, dass ich gemerkt habe, okay, ich finde das gar nicht schlimm, irgendwie einen Leichnam zu sehen, aber wie damit umgegangen wird, das ist so komisch.
Was
das
meinst
so
du genau? Also genau dieses Ereignis?
Ja, also ich war da im Altenheim, ganz frisch hatte ich da angefangen, war ich gerade erst 16 und wir hatten einen Bewohner, der war noch nicht so alt, so 50 oder so und der ist da gewesen, weil er schon Pflegefall war, viel Drogen, Alkohol. Aber an dem einen Morgen wollte ich das Frühstück eben bringen und habe ihn dann tot auf dem Boden liegen sehen. Also es hieß dann so, dass er in der Nacht irgendwie vom Klo gefallen ist, Schlaganfall, Herzinfarkt, keine Ahnung. Und irgendwie blöd mit dem Kopf aufgekommen. Also er lag da einfach so in seiner Blutlache und wie so ein Embryo zusammengekrümmt. Und dieses Bild werde ich natürlich niemals vergessen, aber auch so wie er halt gestorben ist, aber die Art und Weise, wie dann damit umgegangen wurde, dass dann trotzdem gesagt wurde, psch, 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 und niemand von den Bewohnern darf irgendwas mitbekommen, die Bestatter müssen ganz heimlich, still und leise kommen und gehen, das fand ich halt so schräg. Und da hat das, glaube ich, irgendwie so angefangen, dass mir das Leben so einen Impuls gegeben hat, so geh dem doch mal nach, wobei ich das gar nicht so gecheckt habe und irgendwann, genau, hat sich das dann so entwickelt, dass ich mir seitdem auch nichts mehr anderes vorstellen kann zu machen.
Du gibst ja sogar Workshops, Seminare auch zu dem Themenbereich und sagst ja auch, es muss nicht so schwer sein, über den Tod zu sprechen. Warum muss das nicht so schwer sein?
Voll. Ja, warum muss es nicht schwer sein? Also überhaupt die Frage zu stellen, so, wer hat denn gesagt, dass Tod schwer sein muss? Also natürlich gibt es Situationen, weil es so eine Ausnahmesituation auch ist, dass es nicht einfach ist, diesen Weg zu gehen, so als betroffene Person, aber auch als Person, die das Sterben begleiten. Und ich habe oft genug auch schon mit Menschen zusammengesessen und geweint oder war sprachlos, konnte gar nichts sagen. Aber genauso viel habe ich auch mit den Menschen gelacht, geschrien vor Lachen und einfach eine richtig gute Zeit gehabt. Also ich glaube einfach zu bemerken, dass auch im Sterben alles an Gefühlen da sein darf, weil es einfach das Leben abbildet und deswegen darf es auch mal schwer sein, aber es darf auch eine Leichtigkeit haben und deswegen genau ist alles einfach in Ordnung so. Ja, und ich glaube, wir Menschen haben so eine große Distanz dazu eingenommen, dass wir denken, ja, der Tod hat sowas wie so eine dunkle schwarze Wolke und der nimmt uns alles und diese Angst auch davor, die Kontrolle zu verlieren und nicht selbstbestimmt vielleicht auch zu sterben. Aber am Ende haben wir auch gar keine Kontrolle über unser Leben. Also eigentlich ist das voll der große Irrtum, dass wir denken, ja, im Leben sind wir so sicher. Bullshit. Oh, da kommen auch richtig krasse Krisen daher, wo du nie im Leben dachtest so, dass die dich erwischen. Und da musst du irgendwie damit umgehen. Und da habe ich genauso wenig Kontrolle. Und was am Ende irgendwie so zählt, ist einfach, dass Menschen da sind, die den Weg auch mit dir gehen, aber das letzte Stück, das ja, das muss man alleine wagen. Aber es gibt so eine total schöne Geschichte von zwei Embryonen im Mutterleib und der eine ist so voll grummelig und sagt so, oh, ich glaube an gar nichts und was soll da sein? Ist doch alles so, ja, nicht so irgendwie ideal und der andere ist so voll euphorisch und sagt, nee, hörst du nicht unsere Mama und wie sie da den Bauch irgendwie berührt und streichelt und was danach kommt, das wird richtig gut werden und so. Und ich glaube, so ist es auch ein bisschen mit dem Tod. Also wir wissen ja auch nicht, was danach kommt. Und die Embryos wissen es ja auch nicht. Und danach kommt irgendwie trotzdem was, eine andere Welt bei raus. Und wieso verschließen wir uns dem so? Wir wissen es ja nicht. Also lass ich mich einfach überraschen.
Du lässt dich überraschen und lässt dich aber eben immer wieder auch auf Situationen ein, die ja auch für dich natürlich auch herausfordernd immer wieder sind, ne? Wenn du Menschen in so einem intimen Moment halt begegnest. So, aber was bei dir ja ganz offensichtlich auch für ganz besondere Momente einfach sorgt. Und ja, deswegen, dass für dich halt dann doch auch irgendwie ein Glücksort ist, wenn du deine Sterbebegleitung machst.
Ja, ist auch irgendwie so lebensverändernd, ne? Also nur wenn ich ja das Bewusstsein für die Endlichkeit habe und sozusagen den Tod irgendwie in mein Leben lasse, kann ich das Leben auch ganz leben. Ja.
Danke, Johanna, dass du das mit uns geteilt hast und dass du diese Arbeit machst, die total wichtig ist und ja, so auch auf das Leben, aber auch auf den Tod halt irgendwie schaust. Also ich finde das sehr bemerkenswert. Dankeschön.
Voll gerne. Ja.
Deutschlandfunk Nova.